Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Hallo, guten Abend, Marion. Das Kindermädchen beschäftigt sich ja auch mit einem Teil deutscher Geschichte, nämlich mit Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine.
Richtig, ja. Was viele nicht wissen, wenn Großvater, Großonkel, Großtante erzählt, ich hatte mal ein Kindermädchen, da denken viele, na, das war aber ein bourgeoiser Haushalt, das hätten wir denen ja gar nicht zugetraut. Dass das aber, wenn man nachfragt, in den 1941 bis 1944 dann meistens Zwangsarbeiter aus Weißrussland, Polen und der Ukraine waren, das wissen die wenigsten. Zwangsarbeiter in Familien, gegeben hat, das ist völlig unbekannt.
Wie bist du denn auf dieses Thema überhaupt gestoßen?
Das war ein Leserbrief im Tagesspiegel. Vor ein paar Jahren, da ging es ja um diese doch wirklich beschämende Diskussion innerhalb der deutschen Wirtschaft, ob man in diesen Stiftungsfonds einzahlen soll oder nicht. Erben zögerten und weinten und sagten, was habe ich denn damit zu tun? Ich verzehre lediglich das Vermögen, das meine Ahnen auf den Rücken von Zwangsarbeitern erwirtschaftet haben. Wieso sollte ich zahlen? Und da schrieb eine Frau an den Tagesspiegel, sie fände das ganz gut, wenn die Privatleute, die auch Zwangsarbeiter beschäftigt haben, zum Beispiel als Kindermädchen, sie hatte eins, sich vielleicht auch an diesem Stiftungsfonds beteiligen würden. Und da wurde ich aufmerksam und dachte, Kindermädchen, Zwangsarbeit, was ist denn das? Und fing an zu recherchieren und stellte fest, dass es darüber überhaupt nichts gab, obwohl über schätzungsweise 160.000 Kinder und junge Mädchen in den Familien als Haushaltshilfen geschuftet haben.
Wie bist du denn überhaupt bei dieser Recherche vorgegangen?
Ich habe zunächst mal bin ich in unser Fernseharchiv gegangen, zu unserem damaligen Fernsehoberarchivar und habe gefragt, Herr, sowieso, ich suche was über Kindermädchen, über Zwangsarbeiter in Familien, Kindermädchen. Aber ich meine nicht die in der Landwirtschaft oder in der Industrie. Sagt er, nö, ich weiß, was Sie meinen, ich hatte eins.
Ach.
So ging das weiter.
Es gibt ja keine Zufälle im Leben.
In dieser Generation war das unglaublich verbreitet. Dann habe ich Kontakt aufgenommen zu dem wunderbaren Verein Kontakte Kontakti, der hier in Berlin sitzt, dessen Aufsichtsratsmitglied unter anderem Hilde Schramm, die Tochter von Albert Speer, ist, die versucht dadurch auch, sich gesellschaftlich zu engagieren, um Unrecht nicht wieder gut zu machen, aber zumindest als solches zu erkennen. Und mit dieser Initiative, die Spenden bringt an Menschen, die durch das Rost, durch das Gitter der Prüfung gefallen sind, die also keine Entschädigung bekommen, den Spenden zukommen zu lassen. Dann habe ich so eine Reise begleitet auf eigene Kosten. Das war nicht einfach damals. Ich habe nicht viel Geld gehabt, haben wir heute auch alle nicht. Aber das war damals sowieso keine leichte Zeit. Und mir das aus den Rippen geschnitten, nach Kiew gefahren, 5 wunderbare alte Frauen habe ich dort kennengelernt und mit denen gesprochen. Es sind viele Tränen geflossen in diesen Tagen und viele, viele Geschichten nochmal erzählt worden. Und ganz zum Schluss, als wir am Küchentisch saßen, in der ärmsten Küche, die ich jemals gesehen habe, bei kranken Frauen, die als einzige Medizin ein Pott Weihwasser aus der Kirche haben und die trotzdem ihren Weißkohl mit uns geteilt haben und die auf einmal anfingen, Lili Marleen zu singen, alle Strophen. Habe ich echt Gänsehaut gekriegt und habe gedacht, mein Gott, was haben diese Frauen erlebt und was haben die für Erinnerungen? Und das muss man doch schreiben.
Gab es irgendwann mal während der Recherche auch Momente, wo du dachtest, jetzt geht's gar nicht mehr weiter, jetzt trete ich auf den Fuß?
Ich habe ja insgesamt 5 Jahre an dem Buch geschrieben. Das ging schon damit los, dass ich gesagt habe, es ist eine super Geschichte. Ich möchte gerne über die Kinder von damals schreiben, über die alten Leute von heute und dass die ihre Kindermädchen wieder treffen. Ich möchte einen Film machen, ich möchte was fürs Radio machen. Ich bin von Pontius zu Pilatus gelaufen und keiner wollte es haben. Zwangsarbeiter, Thema hatten wir doch schon, haben wir abgefrühstückt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, möchten wir nicht. Das war schwierig, dann habe ich angefangen zu schreiben, immer mit Unterbrechungen und nachdem es nach 5 Jahren dann endlich fertig war, bin ich dann von einem Verlag zum anderen gelaufen, das war das gleiche in Grün, ich habe über 50 Absagen bekommen. Und heute ist es so, wenn ich auf Lesungen bin, und dann gibt es immer so Menschen, die fragen, wie wird man denn Schriftsteller? Ach, ich würde das ja auch so gerne werden. Dann sage ich, also mein Weg ist der gewesen und der ist es bis heute. Das hat sich nicht geändert, dass ich auch noch zum 51. Mal an eine Tür klopfe. Und man muss da ziemlich viel Luft holen und sich zusammenreißen und sagen, ich mache das weiter. Ich mache es weiter, weil ich glaube daran. Ich glaube an mich und ich glaube an die Geschichte. Und dann wird es gelingen.
Also selbst davon einfach überzeugt sein, damit man andere überzeugen kann.
Ja, nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es immer klappt. Also manche Irrsinnsprojekte sind vielleicht, vielleicht ganz gut, wenn sie nicht verwirklicht werden. Aber mein Weg ist das. Also der war nie leicht, nie einfach, nie, ach, das klappt, das flutscht jetzt einfach mal so durch. Also das war immer so ein bisschen Kampf und ja auch Selbstüberwindung, immer wieder anzugreifen und zu sagen, mach weiter, mach weiter.
Protagonisten in diesem Roman, in dieser Geschichte sind frei erfunden?
Ja, die sind frei erfunden, aber machen wir uns nichts vor, wir sind alle Journalisten, wir haben ein langes, arbeitsreiches Leben hinter uns und hoffentlich noch vor uns und wir haben viele, viele Menschen kennengelernt in dieser Zeit. Und das Tolle an unserem Beruf ist, dass wir den Ackerbauer im Viehstall von Brandenburg genauso kennengelernt haben, wie den, wie auch immer genannten, wir wissen ja nicht, Bundespräsidenten in Schloss Bellevue, das ist jetzt ein
hübsches
doofes Beispiel. Aber ja, es merkt man, wir sind aktuell. Das heißt, wir können aus einer Fülle von Begegnungen schöpfen. Und die von Cernikus, die in meinem Buch eine große Rolle spielen, gibt es nicht. Aber diese Menschen gibt es natürlich, diese Nazis, die das immer noch in sich rumtragen, sagen, es war nicht alles schlecht. Diese Kinder von Nazis, die nie gefragt, wirklich gewagt haben zu fragen, wo warst du damals? Was hast du getan? Und natürlich auch ja die nicht wagen, sich mal damit zu beschäftigen, was eigentlich immer noch in unserer Gesellschaft da kreucht und fleucht, nur weil sie Angst haben, ihren kleinen eigenen Vorteil zu verlieren.
Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Geschichte, die du da erzählst.
Das ist die Geschichte des Aufsteigers Joachim Fernau, eines Rechtsanwalts, der lange Zeit durchs Leben tändelte, sehr erfolglos, auch mal eine sehr linke, politisch links gerichtete Freundin mit Namen Marie-Luise Hoffmann hatte, sich von ihr unschön trennte, als er Sigrun von Zernikow trifft, eine Senatorin mit Ambitionen bei den nächsten Wahlen, nach den Wahlen, für das Innenressort zu kann, also sich ins Spiel zu bringen als Innensenatorin, was Fernau natürlich völlig illusorisch findet, eine Frau wird das nicht. Diese Familie von Sigrun ist sehr konservativ und er wird dort aufgenommen wie ein eigener Sohn. Solange bis auf einmal eines Tages eine alte Russin vor der Tür steht und sagt, ich habe hier einen Brief an uns von Natalia und das möge er doch bitte unterschreiben. Und das setzt etwas in Gang, was wirklich böse ist und nach über 60 Jahren nochmal aus einem tiefen und sehr dunklen Keller nach oben kraucht. Und Fernau muss sich irgendwann entscheiden, schließt er die Tür zu oder versucht er doch etwas ans Licht zu bringen, um einer alten Frau in Kiew ein wenig Genugtuung, ein wenig Erleichterung, Erlösung zu erschaffen.
Das Kindermädchen wurde ein Bestseller und dann kam das ZDF und wollte es verfilmen oder musstest du da auch darum kämpfen?
Das war eine erstaunliche Geschichte, die jetzt, wenn ich die erzähle, vielleicht zu weit führt. Aber ich hatte damals mit meinem allerersten Verlag ein bisschen Probleme, juristische Probleme. Autoren wissen, was das heißt. Ich erwähne das nicht weiter. Aber ich hatte einen wahnsinnig tollen Agenten, den habe ich immer noch, Michael Tüteberg, der sich auf Seiten der Autoren und nicht der Verlage stellt. Der hätte das Kindermädchen sehr schnell verkaufen können an den Ersten. Und er hat es nicht getan. Er hat mir wirklich den Rücken freigehalten. Die ganze Geschichte zog sich über 2 Jahre hin. Das ist tödlich im Filmgeschäft. Das ist tödlich bei Neuerscheinungen, die alle 6 Wochen aus den Regalen wieder rausgenommen werden. Aber ich habe gesagt, nein, ich will es nicht. Ich will das erst durchfechten. Und in dieser Zeit ist das Kindermädchen auf einmal abgegangen wie eine Rakete. Also es hat sich verkauft wie geschnitten Brot, ohne irgendein Zutun. Durch reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und alle wurden darauf aufmerksam. Ich glaube, jeder Filmproduzent in diesem Land hat gesagt, ach, Rechte sind noch frei, hätten wir gerne. Und dann kam Dr. Dietrich Kluge, ein Doktor, ja, von Network Movie und hat gesagt, wir sind nicht das ZDF, aber wir sind sehr nah dran und wir würden es gerne fürs ZDF machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mit euch tue ich das, wenn ich das Drehbuch schreiben darf. Darf ich das? Und er sagte ja. Und er hat mir geholfen. Wahnsinn.
Was ja für dich auch völlig neu war. Das hattest du ja bis dato noch nicht gemacht.
Total neu. Das ist ein ganz anderes Metier. Und man sitzt da, ist völlig Analphabet, hat von nie was gehört, denkt, man weiß eine Geschichte. Und dann wird die einem zerhackt und zerstückt. Man muss sich das mal vorstellen, der Mann ist Produzent. Und wenn der 3 Minuten sein Handy ausmacht, wieder anmacht, sind 30 Anrufe drauf, weil der x Projekte irgendwie betreut. Und dann setzt er sich 4 Stunden mit mir hin und gibt mir Nachhilfeunterricht in Drehbuchschreiben. Und das nicht nur einmal, sondern ein Dutzend Mal. Und das war großartig. Eine so tolle Zusammenarbeit.
Wie stellt man sich das vor? Inwieweit unterscheidet sich ein Drehbuch zu schreiben, von einem Buch zu schreiben. Also die Geschichte hattest du ja im Grunde genommen. Worauf musstest du jetzt achten? Was war da das Wichtige?
Man darf nicht mehr als 5, 6 Hauptpersonen haben. Man muss ganz viele Stränge kappen. Ein Drehbuch hat letzten Endes gedruckt. Ich würde sagen, wenn man das wirklich wie ein Buch drucken würde, 40 Seiten vielleicht. Ein Buch hat 400. Mhm. Das ist der Unterschied. Im Buch darf auch gedacht werden, im Fernsehen oder im Film nicht. Also es muss alles durch Handlungen, in Handlungen übersetzt werden. Es darf nur geschrieben werden, was man auch sieht. Und das ist schwierig. Also wenn du mich jetzt anguckst und irgendwie grinst, muss ich das reinschreiben. Mhm. Also im Buch kann ich aber schreiben, ja, sie grinst sardonisch, wie man sie kennt. Schon immer hat sie ihre Opfer so kalt lächelnd angeblickt. Also das ist was ganz anderes. Ja. Das muss man im Drehbuch dann ganz genau reinschreiben. Und dann halt auch so einen dramaturgischen Bogen haben. Erster Akt, Midpoint, Point of No Return. Zweiter, dritter Akt, Schluss, die Szenen nochmal einzeln auf- und zuknöpfen, so heißt es. Und das ist schon was ganz anderes. Aber beim Bücherschreiben setze ich mich hin und fange an. Und dann flutscht es so, dann kann ich schreiben, was ich will.
Vor allen Dingen, du bist autark. Da ist keiner, der sagt, nee, das ist zu lang, zu weich oder zu sonst
genau.
was.
Genau. Ne? Da ist zwar, wenn man Glück hat, ein guter Lektor, eine gute Lektorin, die sagt, pass mal auf, ich bin eingeschlafen, als ich das gelesen habe, kannst du das nicht ein bisschen kürzen? Oder das ist völlig unlogisch, dass sie eben ein rotes Kleid trug und in nächster Sekunde einen schwarzen Hosenanzug. Auf solche Sachen achtet dann der Lektor. Aber letzten Endes ist es totaler Unterschied.
Und gab es da Momente, wo du, sagen wir mal, so ein bisschen Herzblut vergießen musstest, weil du gesagt hast, ach, die Szene hätte ich jetzt trotzdem gerne drin, geht aber nicht, weil kein Platz dafür ist?
Ja, das gab's. Das gab's sogar sehr viel, aber man muss da eiskalt sein und richtig.
Was du ja eigentlich nicht bist.
Eigentlich nicht. Also es gab so ein paar wunderschöne Szenen, auch gerade mit Mutter und Hütchen. Ich bin sehr froh, dass die dabei geblieben sind, Fernaus Mutter, um die er sich nicht kümmert. Der immer denkt, er ist ein guter Sohn, aber in Wirklichkeit kriegt er überhaupt nicht mit, was seine Mutter eigentlich so veranstaltet, dass die Haushälterin schon längst nicht mehr in der Lage ist, den Haushalt zu führen, weil ihre Hüfte kaputt ist und bei der Mutter wohnt. Dass die ganze Bridge-Runde im Grunde genommen gestorben ist. Und als sie mal nach Reinickendorf fahren, um die Bridge-Leute eine Runde zu besuchen, findet er sich auf einem Friedhof wieder und putzt Gräber. Also er ist kein guter Sohn. Also das ist so, im Lauf des Buches kommt das halt so durch und die Mutter wie immer, ach, du machst das schon richtig, Junge. Ich bin ja froh, wenn du mal vorbeischaust und so. Da waren zauberhafte Szenen dabei. Aber es ist was übrig geblieben von den beiden und das freut mich sehr.
Konntest du mit beeinflussen, wer die Rollen bekommt?
Ich durfte Wünsche äußern. Ob die dann in Erfüllung gehen, ist was anderes. Und mein absoluter Wunschmann für Fernau war wirklich Jan-Josef Liefers. Also das war ein Wahnsinn, als der dann zugesagt hat. Er hat erst das Buch gelesen, dann vergingen Monate, bis dieser Mann sich endlich mal geäußert hat.
Und zwar das Drehbuch oder das Buch als solches?
Das Buch als solches. Mhm. Vom Drehbuch war damals noch gar nicht die Rede. Mhm. Und irgendwann kam der Anruf, Liefers macht es, der will es gerne tun. Und das war natürlich ein Freudenschrei. Dann ist es so, dass das Sache des ZDF, also des Castings auch ist. Allerdings wollte ich gerne für die Freifrau, die alte Freifrau, Inge Keller haben, die ich also wahnsinnig verehre, die ich mehrfach kennenlernen durfte. Eine wunderschöne alte Frau. Also wirklich eine in solcher Schönheit gealterte Frau, die immer noch auf der Bühne vom Deutschen Theater steht. Mhm. Im Moment kann man, glaube ich, in Faust 2 sie bewundern. Da spielt sie die Doppelrolle Philemon und Baucis. Und ich liebe sie. Sie ist meine Königin. Mhm. Und sie spielt diese Rolle auch so. Also das hat mich sehr gefreut, dass da eine Empfehlung von mir da durchgegangen ist.
Und Nathalie Werner ist natürlich auch großartig.
Ach, sie ist fantastisch. Sie ist ein Star. Also sie ist wirklich ein Star.
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne. Sie ist hat damals gerade Ken Follett die Säulen der Erde fertig gedreht. Gerade zu den Dreharbeiten kam das auch im Fernsehen. Das heißt, sie war auch derartig präsent in den Medien, dass es mich erstmal umgehauen hat, als ich sie persönlich kennengelernt habe. Eine bildschöne Frau und auch mit einem zuckersüßen Kind. Also auch wie sie damit umgeht, das ist wirklich wunderschön zu beobachten. Und der natürlich jetzt nicht meine beste Freundin ist, genauso wie Jan-Josef Liefers, den sieht sich. Also das mit den Leuten, die durfte ich mal kennenlernen am Set. Das ist jetzt nicht so, dass man mit denen um die Häuser zieht, um Gottes Willen. Aber sie und Liefers und Matthias Habig und Inge Keller und Carlo Rola haben mir ein unglaubliches Gefühl von Willkommen am Set gegeben, dass ich zu keiner Sekunde das Gefühl hatte, ich gehe jetzt irgendjemandem auf den Keks oder ups, wer ist denn Ditte, sondern dass ich so dazugehöre.
Wie war denn das überhaupt für dich? Weil das war ja auch völlig neu eigentlich, dabei zu sein und dann noch bei dem eigenen Buch und dem eigenen Drehbuch und dann zu sehen, was wird heraus, das ist einfach großartig, oder?
Also ich weiß nicht, es gibt, wenn man älter wird, nicht mehr so viele Momente, wo man etwas erlebt, was man noch nie erlebt hat, etwas fühlt, was man noch nie gefühlt hat und das beides mit einem zu tun hat. Also Premieren werden einfach seltener. Und als ich zum ersten Mal an den Drehort kam, wurde die Szene gedreht der Testamentseröffnung. Fernau in der Kanzlei, sein Schwiegervater, eine befreundete Familie, um die es auch geht, Eichenparkett, eine Villa in Zehlendorf, Matterhornstraße. Ich komme da rein und da stehen sie alle. Da steht Joachim Fernow, da steht Utz von Zernico, das sind die Lehnsfels, da streiten sie sich um das Erbe, um dieses komische Haus in Grünau, von dem man gar nicht mehr wusste, dass es das überhaupt noch gab. Und ich saß da und erinnerte mich, wie ich das vor Jahren geschrieben habe, so nachts um drei, weil ich hatte ja keine Zeit. Ich habe gearbeitet, ich habe ein Kind großgezogen, ich hatte Familie und dieses Buch musste ja auch noch irgendwie geschrieben werden. Das war Wahnsinn, das war wirklich Gänsehaut. Dass so Dinge, die du dir am Schreibtisch ausgedacht hast, die du vor deinem inneren Auge gesehen hast, dann umgesetzt werden in die Wirklichkeit. Dazu kam noch ein ganz komisches Gefühl. Ich habe mich geniert. Ich fühlte mich so unwürdig, weil der große Liefers das sagen musste, was ich geschrieben habe. Ich kam mir so vor wie so ein Schüler, der auf einmal Schuldirektor wurde oder aufs Lehrerpult durfte und sagen durfte, so, du sagst jetzt das und du, Matthias Habich, du sagst jetzt das. Das war so ein Gefühl von absolut, einen Moment lang absolute Unzulänglichkeit. Und oh Gott, was denken die von meinem Text? Aber das wurde mir dann sehr schnell, also auf eine sehr wunderbare Art und Weise genommen, diese Befangenheit.
Und ihr hattet ja auch einen sehr feinfühligen Regisseur.
Ja, naja, Carlo Rola würde sich jetzt brüllend abwenden, wenn das Wort feinfühlig und sein Name in einem Satz erwähnt wurden. Rola ist aber, wenn es drauf ankommt, glaube ich, einer der Besten. Also er ist zudem noch jemand, der an einem Set ein solches wunderbares Gefühl von Familie und Zusammengehörigkeit entwickelt. Und wir haben jetzt auch nach dem Film viel noch miteinander zu tun gehabt, weil wir vielleicht noch das eine oder andere Projekt zusammen machen. Und er ist wirklich von einer so großen Offenheit, Freundlichkeit, aber auf der anderen Seite auch Bärbatzigkeit. Also der brüllt schon mal rum.
Das gehört aber, glaube ich, auch dazu. Oder?
Das gehört auch dazu. Also das ist einfach ein Bienenschwarm, dieser Filmset. Das ist ein Wanderzirkus. Mhm. Ich kann verstehen, dass manche Leute dann, wenn ein Film fertig ist, in ein schwarzes Loch fallen. Weil man ist über Wochen, manchmal sogar Monate hinweg in so einer Art exklusiven Landschulheim.
Wollte ich gerade fragen, wie lange habt ihr denn gedreht eigentlich?
Das waren 4 Wochen in Berlin und Brandenburg. Das ist nicht viel Zeit gewesen. Es musste auch nochmal nachgedreht werden. Es wurde auch in Kiew gedreht. Also es ist eine sehr aufwendige Produktion gewesen.
Und gab es während der Dreharbeiten auch so Momente, wo du vielleicht auch mit dem Regisseur nicht so ganz eins warst, wo du gesagt hast, da hätte ich jetzt doch vielleicht einen anderen Tenor noch eingesetzt? Oder hast du es dann überhaupt gesagt oder hast du es gelassen?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich war also 2-3 Mal dabei und war hingerissen, was er aus dem dürren Papier rausgeholt hat. Es gibt so eine Szene, da wacht Fernau völlig zermatscht auf, weil er am Abend vorher Besuch bekommen hat von einer gewaltbereiten Russin, die ihn daran erinnert hat, dass jetzt mal gefälligst was geschehen soll mit dieser Bescheinigung, mit dieser Plausibilitätsunterschrift. Und er wacht auf mit einem blauen Auge und seine Frau oder Freundin Sigrun steht im Bad, kriegt mit, dass irgendjemand da war und ihren Lippenstift benutzt hat. Also völlig absurde Situation. Kommt zurück, will eigentlich den Lippenstift thematisieren, da sieht sie ihren Süßen, wie er da auch, was ist denn passiert? Ich bin ausgerutscht in der Dusche. Und dann fangen die auf einmal an knutschen und fallen ins Bett und machen das so süß und so toll und so erotisch auch, dass ich wirklich nur noch da saß und gedacht habe, oh wow, also das habe ich nicht reingeschrieben, wie die jetzt da miteinander in die Kiste springen. Aber das hat so toll gepasst. Also das da lässt, glaube ich, Rola, aber ließen auch die Schauspieler einfach sehr viel raus. Also da haben sie irgendwie viel gezeigt von dem, was sie können.
Du selbst hast natürlich den kompletten Film jetzt schon fertig gesehen. Was war das für ein Gefühl? Was hast du da empfunden, als er dann lief und als er zu Ende war?
Also ich habe jede einzelne Szene mir angeguckt und sie komplett neu gesehen, weil Drehbuch und vielleicht auch Dreharbeiten sind was ganz anderes, als wenn es geschnitten ist. und saß eigentlich nur da und war völlig gebannt. Also ich bin von einer in die nächste Szene gerutscht, da war also nichts, wo ich gesagt hätte, oh, das ist aber langweilig jetzt oder oh, das ist aber blöd oder oh, das verstehe ich aber nicht. Und war total aufgeregt. Und ich glaube, gesehen, wie ich es normalerweise als Fernsehfilm sehen würde, habe ich es eigentlich erst beim zweiten oder dritten Mal, weil man ist so hippelig und guckt und achtet auf jeden Satz, was man so wiedererkennt. Also es ist total aufregend. Es ist so aufregend.
Wir sind total gespannt. Morgen Abend, 20.15 Uhr im ZDF, das Kindermädchen von Elisabeth Herrmann. Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Weiter viel Erfolg.
Dankeschön.